ARD. Familientreffen.
Ein Podcast von NDR Info.
Willkommen zu einer ganz besonderen Folge Familientreffen, denn das ist nicht nur die neueste, sondern auch die vorerst letzte Folge unseres Podcasts. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass ihr jetzt mit dabei seid. Und wir, das sind dieses Mal...
Ich bin Emily Riemer, hi.
Und ich, Marika Williams, hey. In dieser Folge reden wir über ein Thema, das ja in den nächsten Monaten, ich würde mal sagen, Hochsaison wieder hat. Und zwar geht es um Hochzeiten. So individuell wie jedes Paar ja irgendwie ist, so individuell fallen ja auch die Hochzeiten meist aus. Ob jetzt im ganz kleinen Kreis oder ich sag mal so die klassische 80, 90 Personen Hochzeit. Oder dann gibt es ja auch die Hochzeiten so im ganz großen, ne, so im extravaganten Stil. Das kann ganz individuell ganz unterschiedlich sein. Und Emily, deine Hochzeitsfeier, die steht ja noch bevor, ne? Also standesamtlich bist du schon verheiratet, richtig?
Genau, richtig.
Aber die große Party, die kommt noch.
Die steht bevor. Ich stehe quasi zwischen dem Standesamt und der Party, bin also mitten im Hochzeitsfieber, könnte man sagen.
Ja. Genau. Und wie sieht's bei dir aus? Wie laufen die Vorbereitungen?
Gut, würde ich sagen. Also wir haben uns sehr früh mit über einem Jahr Vorlauf verlobt. Mhm. Und können seitdem, denken wir schon so ein bisschen drüber nach, was wir uns vorstellen und haben auch schon die eine oder andere Sache fest geplant. Das heißt, es gibt keinen Stress in der Vorbereitung. Wir konnten auch immer mal wieder sagen, jetzt gerade hat man gar keine Lust auf Planung. Man lässt da mal zwei Wochen Pause so dazwischen. Von daher, das läuft alles super entspannt und ich merke auch, es macht echt Spaß. Also ich habe viel Familie und Freunde, die Lust haben, irgendwie sich zu beteiligen und was zu machen und vorzubereiten. Mhm. Und das ist echt ein schönes Gefühl, muss ich sagen.
Mhm. Ich finde es ja gut, dass du da auch noch so positiv bei bist, ne? Weil ich glaube, es gibt manche Paare, die dann auch sagen, oh Gott, ich habe gar keinen Bock mehr. Vielleicht heiraten wir doch nicht oder so.
Ist bei euch Stress ausgebrochen?
Genau. Ja, bei uns ging es eigentlich tatsächlich. Ich war da ähnlich wie du auch so, dass mich das eher begeistert hat und ich so dachte, auch eigentlich macht es doch Spaß, sich zu überlegen, keine Ahnung, wie möchte man die Dekoration, in welchen Farben, welcher Location auch überhaupt. Das ist ja auch schon so eine große Frage gleich zu Beginn. Ja. Und ich fand das ganz interessant. Mein Mann, ja, war mäßig euphorisch, sage ich jetzt mal. Der hatte auch Lust zu heiraten, das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Aber der hat sich da jetzt natürlich nicht ganz so reingegeben wie ich, weil mir das einfach viel mehr Spaß bringt. Aber vielleicht, wo wir gerade bei Location waren, willst du so ein bisschen erzählen, wie sind so die Rahmen, die Eckdaten bei euch? Ja.
Also wir planen keine riesige Hochzeit, gerade in Bezug auf die Kosten, möchte ich mal sagen. Da sprechen wir ja später noch kurz drüber. Unser Plan ist auf dem Familienhof, dem Hof von meinem Opa zu heiraten. Mhm. Also die Location ist in der Familie sozusagen. Wir wollen ein Buffet, wo jeder was mitbringt, jeder was beisteuert.
Ja.
Und eine freie Trauung im Garten. Das ist so der Rahmen, den wir uns überlegt haben. Mhm. Und dadurch, dass wir eben an manchen Ecken und Enden sparen, Location und Essen zum Beispiel, können wir dann eben viele Leute einladen. Also sind wir so bei 80 bis 100 Leuten, die wir einladen. Genau.
Schön, das klingt gut. Und ja, auch eben nach einer etwas größeren Hochzeitsfeier, die ihr dann da auch vorhabt. Ja. Und so schön draußen. Ich stelle mir das sehr, sehr hübsch vor bei euch. Es gibt ja auch so welche, die, wie zum Beispiel unsere Kollegin vom Familientreffen, die Julia Meier, die es so ganz ohne Großtamtam und ohne Großvorbereitung machen, indem sie einfach nur zu zweit heiraten. Ja. Und dann auch noch heimlich. Das fand ich ja das Allercoolste. Ja. Sie hat also heimlich geheiratet. Ich glaube, ich könnte das gar nicht, weil ich hätte immer Angst, dass ich mich dann doch irgendwie verplapper und irgendwem dann doch was erzähle. So, weiß nicht, sitze da mit der Familie beim Brunchen oder so und sagst, ach so, ja, dann und dann, ja, da muss ich nochmal los, weil ich wollte noch wegen Hochzeits. Weißt du, und dann hast du es schon gesagt und dann denken die so, Hochzeit was? Also ich glaube, für mich wäre es nichts. Wie wäre es bei dir?
Für mich wäre es auch nichts. Also ich genieße total die Vorfreude gerade auf diesen Tag, die auch eben, wie gesagt, viele Familienmitglieder teilen, die sich auch schon darauf freuen. Das genieße ich im Moment total. Ja. Hab bei Julia aber beobachtet, ich weiß noch, wie es war, als sie das bei uns in der Familientreffenrunde erzählt hat. Und sie hat natürlich jedes Mal im Nachhinein einen total tollen Überraschungseffekt, dem sich nochmal alle mitfreuen. Also als es dann so rauskam und sie gesagt hat, ja, wir haben ja geheiratet, so ganz nebenbei. Und wir dann alle so, was und wann war das? Und wie war es? Und herzlichen Glückwunsch. Also das ist natürlich auch ein schöner Moment, den sie dann öfter nochmal genießen kann sozusagen. Ja. So stelle ich es mir vor.
Denke ich auch. Und es hat natürlich auch was Besonderes, wenn man dann wirklich nur so ganz intim mit dem Partner der Partnerin ist und sich dann so dieses Ja-Wort gibt. Ganz interessant. Was ich noch gelesen hatte, der Flughafen Langenhagen in Hannover, der bietet übrigens seit vergangenem Jahr eine Kapelle zur kirchlichen Trauung an. Das heißt, da kann man direkt am Flughafen so zwischen Terminal A und B sagen, okay, ja, ich will dich heiraten. hatten.
Und dann ab in die Flitterwochen.
Genau, und dann direkt los. Fand ich auch eine ganz interessante Idee. Mhm. Wir sind ja auch so ein bisschen, du und ich, Emily, was unser Hochzeitsalter angeht, ich würde mal sagen, ähnlich unterwegs. Ne? Also du jetzt mit 29, ich habe mit 30 Jahren geheiratet, vor 3 Jahren. Und wenn ich auch so an meinen Freundes- und Bekanntenkreis denke, die meisten waren auch so Ende 20, Anfang 30. Gut, gab jetzt auch ein paar, die dann so mit Anfang 20 schon geheiratet haben. Ja. Aber das war so der Durchschnitt beim Alter. Wie ist das so in deinem Bekannten- und Freundinnenkreis?
Ja, ähnlich. Also ich würde auch sagen, die meisten sind so eher Mitte, Ende 20, Anfang 30. Und ich finde, also es sind auch ein paar Paare dabei, die irgendwie dann Anfang 20 schon geheiratet haben. Aber das ist auch was, wo man ja so ein bisschen bemerkenswert, dass man dann denkt, ach guck, die heiraten schon so früh.
Ja.
Gar nicht negativ konnotiert, aber es sticht so ein bisschen heraus, würde ich sagen.
Ja, in jedem Fall. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie sich das so entwickelt hat. Also ob die Leute früher jetzt jünger waren, älter waren, als sie geheiratet haben, könnte ich jetzt gar nicht so genau einschätzen, weil man natürlich immer nur so seinen eigenen Kreis so zum Vergleich hat. Ne?
Ja,
ich weiß nicht, weißt du da mehr?
Ja, ich habe mich ein bisschen eingelesen und fand es total spannend. Also es gab tatsächlich eine Zeit, da war die Ehe das Ding sozusagen. Es gab ein Golden Age of Marriage von so Mitte 1950 bis Mitte 1960, wo halt wirklich die meisten Ehen geschlossen wurden in dieser Zeit. Und da gab es rechnerisch eine Hochzeitswahrscheinlichkeit für junge Menschen von 95%.
Ach, okay.
Und das ist ganz
hoch.
Bemerkenswert.
Ja.
Und das hat sich über die Jahre bis heute natürlich total verändert. Man beobachtet das selber vielleicht auch früher, wenn man auch so von Großeltern irgendwie Geschichten hört. Die haben halt geheiratet und das war sozusagen der Start der richtigen Beziehung. Also ab dem Punkt durfte man irgendwie zusammenziehen, hat zusammen gelebt wirklich und das war, der Startpunkt war die Ehe.
Ja.
Und im Laufe der Jahre haben sich ja viele Alternativen entwickelt und die gesellschaftlichen Werte haben sich auch weiterentwickelt, sodass jetzt eine Langzeitbeziehung, in der man schon zusammen wohnt und so, jetzt nicht mehr bemerkenswert wäre. Also das kann man heutzutage machen, es ist irgendwie zur Normalität geworden und das ist, glaube ich, das, was sich verändert hat. Also heute müsste man im Prinzip gar nicht mehr heiraten, um zusammen zu sein.
Ja.
Deswegen finde ich auch die Frage ganz spannend, warum Paare überhaupt heiraten. Klar, es gibt so ein paar rechtliche Vorteile, aber im Prinzip müsste man es ja nicht, um irgendwie zusammen sein zu dürfen. Also heute ist das der Start der Beziehung wahrscheinlich eher so das Zusammenziehen. Und da weiß man irgendwie, okay, die meinen es schon ernst miteinander, was halt früher vielleicht die Ehe war. So hat sich das entwickelt und es gibt halt heute super viele Alternativen zur Ehe an sich und trotzdem ist sie noch relativ beliebt.
Ja.
Also von den Lebensentwürfen, die es so gibt, nimmt die Ehe immer noch eine Masse von 50% sozusagen ein.
Guck mal, die Hälfte,
Finde ich ganz spannend.
Ja. Was dazu auch passt, ich hatte gelesen von einer Umfrage, die ist jetzt aus diesem Jahr, von einer Dating-Plattform, wo es so darum ging, was sind denn so die Ziele von Paaren? Ne? Ist Hochzeit oder Heirat noch so ein großes Ziel oder was sind inzwischen so die Ziele? Und da waren so auf den ersten 3 Plätzen einmal das Ziel zusammenziehen, ne, wenn man überhaupt dann ein Paar ist. Dann, dass man als Paar frei und unabhängig leben kann. Und die Mehrheit dieser befragten Paare hatte halt einfach gesagt, gemeinsam alt werden.
Ja, schön.
Und das fand ich natürlich auch ein schönes Ziel, auch wenn ich jetzt verheiratet bin, ist das natürlich trotzdem ein schönes Ziel, zu sagen, gemeinsam alt werden. Aber was ich da noch ganz spannend fand, war, dass gerade so die jüngere Generation, Generation Z, Generation Y, wenn man sich einfach nur die Altersgruppe anguckt, da war Heiraten dann schon noch ein bisschen weiter oben, so auch als Ziel genannt. Ist ja ganz interessant, weil wir ja eben auch in einer Zeit leben, wo auch gerade so die jungen Leute ja vielleicht andere Wege gehen, als sie es von ihren Eltern, von ihren Großeltern kennen. Mhm. Und da fand ich es dann doch ganz spannend zu sehen, dass Heiraten da aber trotzdem auf alle Fälle schon noch eine Relevanz irgendwie hat. Ne?
Ja, ich muss auch sagen, als ich mir die Zahlen so angeschaut habe, ich bin auf was Ähnliches gestoßen. Mhm. Also so mit Anfang, Mitte 20, da hat man irgendwie erstmal alternative Lebensformen im Kopf. Man probiert viel aus, man wohnt zum Beispiel auch in einer WG und so weiter. Mhm. Hat ja auch andere Formen der Beziehung als früher, würde ich sagen.
Ja.
Und obwohl man da dann so ein bisschen rebellisch drauf ist vielleicht, kommen die meisten so Ende 20, Anfang 30 dann doch wieder drauf zurück und sagen, na, so eine Heirat und Ehe, eigentlich ist das ja doch ganz schön. Mhm. Und als ich das so gelesen habe, habe ich mich ein bisschen erwischt gefühlt.
Ja. Das stimmt. Und eine ganz schöne Nachricht vielleicht an der Stelle auch noch, die Zahl der Scheidungen, die ist seit 2012 jetzt mit wenigen Ausnahmen rückläufig. Das fand ich irgendwie nochmal eine ganz gute News.
Für uns doch eine gute Prognose.
Ja, genau. Und ich meine, man hofft ja auch, ne, dass so eine Ehe hält. Oder zumindest hoffen, dass, denke ich mal, die Paare an ihrem Hochzeitstag wenigstens da, dass die Ehe lange hält. Und viele sagen ja auch so, ne, das ist so der schönste Tag im Leben. Ich finde es ja eigentlich ein bisschen netter zu sagen, einer der schönsten Tage, weil ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr, die auch besonders in Erinnerung bleiben. Und eben über diesen ganz besonderen Tag im Leben habe ich mich unterhalten mit einer Hochzeitsplanerin. Melanie Goldberg heißt sie. Die hat seit 20 Jahren die Marry Me Hochzeitsagentur hier in Hamburg und dementsprechend natürlich auch schon einiges an Hochzeiten gesehen und mitorganisiert. Und ich habe sie dazu erst mal gefragt, wer dann eigentlich am Hochzeitstag die meisten Schweißperlen auf der Stirn hat. Also ob es die Braut ist, der Bräutigam oder die Hochzeitsplanerin, der Hochzeitsplaner.
Eigentlich sogar die Brautmutter. Nein. Nein. Also idealerweise, wenn ein Hochzeitsplaner involviert ist, dann hat niemand Schweißperlen auf der Stirn. Und wir Profis, wir wissen natürlich auch unsere Aufregung, Nervosität dann zu verstecken, wenn irgendwas ist ja immer, das kann ich einfach bestätigen, aber wir bewahren natürlich die Ruhe und strahlen die auch aus und das überträgt sich auch auf die Brautpaare.
Das stimmt. Es gibt ja auch so diese ganz großen, pompösen Hochzeiten, die ja zum Teil sich auch über mehrere Tage erstrecken. Die sehe ich zum Beispiel viel jetzt bei Social Media oder sowas und das sieht immer für mich wie so ein Riesenspektakel, Riesenevent aus. Wie viel Spektakel steckt da tatsächlich in solchen Hochzeiten drin?
Also generell ist jede Hochzeit ein Event, weil es ist ja eine Einmalveranstaltung. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ach ja, nächstes Mal machen wir es anders oder besser, sondern es kommt ja auf diesen einen Tag drauf an, der natürlich etwas ganz Besonderes sein soll. Und die sozialen Medien, die tragen dazu bei, dass man natürlich auch auf Ideen kommt, inspiriert wird, was man für seine Hochzeit auch gerne möchte. Deko ist natürlich ein ganz großer Anteil daran, weil man hat gleich so einen Wow-Effekt, man kommt in den Saal und gleich so wow und da darf es dann auch gerne mal was sein, was vielleicht die Gäste noch nicht gesehen haben, was das Brautpaar in der Form vielleicht auch noch nicht gesehen hat, zumindest nicht aus dem engsten Freundeskreis. Feuerwerk haben wir regelmäßig dabei, auch von der Elbe oder von der Alster aus. Aber auch weiteres Rahmenprogramm haben wir Live-Cooking-Stationen. Dann hat man vielleicht auch nochmal Künstler, so Schnellzeichner, die dann die Gäste porträtieren, während das Brautpaar Fotos machen geht. Da sind dann solche Sachen, Live-Musik natürlich. Orchester hatten wir auch mit 20 Mann, glaube ich, also wirklich groß. Und einmal sollten wir auf den Teich so eine große Gondel hinbringen und da fahren lassen. Das ging am Ende tatsächlich nicht, so eine 100 Kilo schwere Gondel dann durch so einen kleinen Weg da durchzutragen.
Ja, glaube ich.
Genau, da hatten wir dann ein kleineres Boot auch mit Sänger dann an Bord und das war dann abends bei Sonnenuntergang, das war dann auch wunderschön. Und das sind so die Unterschiede, die das dann zu mehr Eventcharakter nochmal machen.
Also eine Gondel hatten wir jetzt auch nicht, das ist, glaube ich, schon ein bisschen exklusiver. Aber ich meine so Orchester oder ein Künstler, der die Gäste zeichnet, Feuerwerk, sind das so Sachen, die ihr auch noch eingeplant habt für eure Hochzeit?
Klares Nein an dieser Stelle. Also ich finde das total spannend, das zu beobachten, wie individuell Hochzeiten geworden sind, schätze ich jetzt auch mal. Also wilde Vermutung, aber ich glaube, früher war das ein bisschen einheitlicher vielleicht.
Ja, ja.
Und es ist schon super individuell. Und mir war auch wichtig bei unserer Hochzeit, dass ich so mich nicht verbiegen lasse. Mhm. Also, dass ich mich um die Sachen kümmere, die mir wichtig sind. Mhm. Und andere Sachen, denen spreche ich einfach nicht so viel Wert zu. Also Thema Deko zum Beispiel, du hast es vorhin angesprochen, es ist überhaupt nicht mein Ding.
Ach so.
Also ich beschäftige mich zu Hause irgendwie auch nicht mit Deko und war total froh, als meine Tante gesagt hat, du, wir haben noch Deko von unserer Hochzeit, möchtest du die nicht haben? Ich hatte die gar nicht mehr im Kopf, ich weiß gar nicht genau, wie die aussieht und habe sofort gesagt, die nehme ich, das ist eine gute Sache. Oder auch zum Beispiel Thema Blumen. Ich werde ganz oft gefragt, was plant ihr denn an Blumen und wie sieht das alles aus? Ich beschäftige mich auch mit Blumen nicht gerne und ich habe ich habe für die Deko da nichts Großes Blumiges geplant und habe tatsächlich auch einer meiner besten Freundinnen übertragen, mir den Brautstrauß auszusuchen.
Ich
mache das nicht selber, weil es ist einfach nicht mein Ding und sie hat da total viel Freude dran und ich bin mir sicher, der wird toll aussehen und freue mich total, dass sie mir diese Aufgabe gerne abnimmt sozusagen.
Ja, und es ist ja eine schöne Überraschung dann auch nochmal für dich.
Total,
und was natürlich auch ein Vorteil dann ja auch ist, den du dann ja offenbar auch hast, dass du einfach Menschen um dich herum hast, die A, die Sachen gut können und B, auch wirklich Freude daran haben und Spaß daran haben, diesen Tag auch nochmal für dich und für deinen Mann zu gestalten. Ne?
Ja, das ist wirklich ein schönes Gefühl, dass so viele wirklich Lust haben, daran mitzugestalten, auch eben Essen für unser Buffet zu machen.
Ja.
Da dachte ich auch vorher, na, ob das bei jedem so gut ankommt, dass man selbst noch sein Essen mitbringen soll sozusagen. Aber es haben alle gleich gesagt, klar, ich mache auch mehrere Sachen, ist gar kein Problem und das ist echt ein schönes Gefühl.
Finde ich richtig gut. Und ich kenne es auch so ein bisschen von den Hochzeiten, auf denen ich war und zum Teil auch von unserer Hochzeit, dass wir eben auch Leute hatten, die zum Beispiel künstlerisch begabt waren, die dann nochmal irgendwie eine schöne Leinwand für uns gemalt haben oder sich um dieses Gästebuch gekümmert haben oder die eben was zum Essen beigesteuert haben oder so. Und ich finde, das macht auch immer was aus. Man fühlt sich dann irgendwie auch nochmal besonders, wenn man weiß, hey, ich konnte auch meinen Teil mit dazu beitragen und irgendwie dem Paar eine Freude machen. So, ich finde das irgendwie auch dann schön, wenn man dann doch so involviert ist auch in dieser Hochzeit, ne? Ich finde ja auch, einige Brautpaare, die feiern ja nicht nur einen Tag. Also ich habe nur einen Tag gefeiert. Ihr, glaube ich, macht das auch so.
Genau, richtig.
Gibt ja auch einige Paare, die dann sagen, oh komm, wir machen gleich ein ganzes Wochenende oder irgendwie so 4 Tage Hochzeiten. Wo ich mich ja immer frage, was macht man an den anderen Tagen? Also abgesehen von diesem Hochzeitstag, was macht man da? Aber offenbar gibt es da auch einiges, womit man sich so die Zeit vertreiben kann, wie mir Melanie Goldberg erzählt hat.
Der Freitag ist ja, der fängt ja meistens ein bisschen gediegener an mit einem Get-Together, wo dann die ersten Angereisten schon zusammenkommen, aber eher so leger. Sonntag ist dann so das Katerfrühstück oder Brunch zum Ausklang und der Fokus liegt dann auf diesem Samstag. Ganz klar, das ist auch meistens ein Wochenende. Manche gehen auch zu Wochentagen über, aber der Samstag ist immer noch so der Haupthochzeitstag sozusagen. Und klar, da ist natürlich eine Menge drin. Und das ist oft, wenn viele Gäste aus dem Ausland anreisen, die man ja auch nicht so oft sieht und auch nicht in der Konstellation so oft zusammenbekommt. Dann macht man nochmal eine Stadtführung oder geht nochmal hier essen, da essen oder hat einfach nochmal andere Programmpunkte, um einfach viel Zeit miteinander zu verbringen. Ich hatte auch schon mal einen Segeltörn mit allen Angereisten. Das war natürlich toll auf der Ostsee. Und dann hat man schon 4 Tage zusammen. Dann macht man vielleicht noch ein Wine-Tasting und die Männer haben irgendwie ihre Zigarren-Lounge oder so. Sowas kann man alles ganz toll dann machen. Ja.
Ja.
Aber Fokus ist da auch immer, Zeit miteinander zu verbringen.
Ja, das klingt natürlich auch toll. Also, dass man die Hochzeit gleich so als gemeinsames Familien-Event nutzt, finde ich auch irgendwie total cool.
Und hat wahrscheinlich auch so ein bisschen was von einem Kurzurlaub. Also, wenn ich weiß, ich bin jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt in meiner Heimatstadt, sondern jetzt hier zum Beispiel in Süddeutschland oder so und fahre dann da über so ein verlängertes Wochenende hin, das ist wie so eine kleine Auszeit.
Wichtig ist ja auch vor allem, dass man, also dass die Feier so zum Paar passt. Und das ist ja auch super individuell und unterschiedlich. Und dadurch gibt es natürlich auch individuelle Feiern und Sachen, die ich nicht machen würde bei meiner Feier, sind bei einer anderen Feier dann trotzdem total schön. Und jetzt will ich natürlich unbedingt wissen, wie war es denn überhaupt bei dir?
Ja, also wir haben im Sommer 2021 gefeiert, noch zu Corona-Zeiten, wir erinnern uns. Dementsprechend gab es auch noch einige Corona-Maßnahmen. Die waren da zwar schon gelockert, weil wir hier im Norden gerade sehr niedrige Infektionszahlen hatten, aber sie waren halt eben noch nicht ganz weg, ne? Und dadurch galt bei uns zum Beispiel noch Maske tragen während der Trauung in der Kirche oder wir durften auch nicht tanzen in den Innenräumen. Wir hatten Glück, wir hatten so eine Wintergarten-Location. Das heißt, man hatte so ein bisschen draußen-Feeling, aber saß halt unter so einem großen Glasdach. Das war dann ganz schön. Und wir konnten diese Tanzverbot-Regelung etwas umgehen, weil wir eine große Terrasse hatten und da dann draußen tanzen konnten. Zwar bei Nieselregen, typisches Hamburger Wetter, aber das hat uns dann auch nichts ausgemacht. Und wir waren einfach froh, dass man tanzen konnte und dass wir da draußen auf dieser Terrasse dann auch sein konnten und eine gute Zeit hatten. Aber es war bei uns eben auch so, dass wir gesagt haben, wir möchten schon noch einiges fürs Drumherum, nenne ich es mal. Das heißt, der Klassiker, eine Fotobox hatten wir mit so verschiedenen Utensilien. Wir hatten einen Ballonring, ich habe ja schon gesagt, die Deko ist dann schon so mein Ding und da wollte ich so einen großen Ring mit verschiedenen Ballons haben. Wir hatten aber beispielsweise auch eine Candybar und dazu eine mehrstöckige Torte. Und ich hatte auch, das kannte ich jetzt auch gar nicht so von allen Hochzeiten, nur von so wenigen, ich hatte auch sehr viele Brautjungfern. Also so Dinge, die ich zum Beispiel bei US-amerikanischen Hochzeiten gesehen hatte oder die man ja auch viel aus diesen amerikanischen Rom-Coms kennt, ne? Also diese romantischen Komödien, wo eben auch dann da so 10 Brautjungfern stehen und alles doch ein bisschen größer ausfällt. Das hatten wir eben auch, weil ich das persönlich ganz schön fand und mein Mann zum Glück auch, das wäre sonst ein bisschen blöd gewesen. Ich habe aber mal die Melanie Goldberg gefragt, wie viel sich denn deutsche Paare von den USA abgucken, wenn es um die Gestaltung ihrer Hochzeit geht.
Also die Trends kommen aus den USA oder eben aus Ländern, wo einfach größer und pompöser geheiratet wird. Das Thema Brautjungfern tatsächlich, das ist eigentlich ursprünglich deutsch und dann ist es aber irgendwie verschwunden vom Markt und das kam jetzt wieder ein bisschen wieder. Ganz oft, weil es die Fotos einfach schön macht, ne? Wenn dann irgendwie alle Mädels gleich angezogen sind, die Männer alle im Smoking oder alle irgendwie auch in einem ähnlichen Anzug. Das ist schon auffälliger, dass das mit rübergekommen ist. Und aus den USA weiß ich da bei Torten, die Hauptsache, die ist riesig, riesig groß, aber dann sind die unteren 2-3 Stockwerke aus Styropor. Da Hauptsache, sie ist groß. Und Ich habe auch amerikanische Hochzeiten schon organisiert hier in Hamburg und da wird viel mehr darauf geachtet, so was finden die Gäste besonders toll, wie machen wir den besten Eindruck, wie wird das Foto am schönsten, aber weniger so, wo sind wir dabei und ist das uns auch wirklich wichtig? Und das finde ich bei den Deutschen eigentlich schon, dass sie selbst bleiben wollen.
Wobei sich bestimmt auch die deutschen Paare gerne mal in so Kleinigkeiten bei der Hochzeitsvorbereitung verlieren oder ja, es irgendwie auch ihren Gästen recht machen wollen. Also ich verstehe auch ein bisschen diesen Gedanken, dass man sagt, klar, es ist irgendwie unsere Hochzeit, aber man möchte ja auch, dass sich die Gäste wohlfühlen und überlegt dann vielleicht doch 2-3 Mal mehr, okay, würden sie jetzt das und das essen oder servieren wir lieber dies und das.
Total, ne? Wahrscheinlich muss man da voll die Waage halten, ja. So dass man sich nicht verrückt macht, aber natürlich sollen die Gäste sich auch wohlfühlen.
Ja. Übrigens meinte Melanie auf die Frage, ob es denn nur ein Klischee ist, dass sich die Braut deutlich mehr in die Hochzeitsplanung einbringt als der Bräutigam. Da hat sie geantwortet, das ist schon vielfach so. Also es scheint nicht ganz nur ein Klischee zu sein. Gerade so, wenn es um die Details geht, gerade in Sachen Dekoration und Ähnlichem, da seien es oft die Frauen, die sich ein bisschen mehr beteiligen. Und wenn es dann aber so ums Essen geht, um die Getränke geht, da würden dann die Männer auch ein bisschen mehr sagen und mitentscheiden. Sie hatte aber auch schon Hochzeitsplanungen, die sie fast nur mit dem Bräutigam gemacht hat. Fand ich auch
spannend,
mal ganz cool.
Ja. Also ich könnte mich nicht so sehr überraschen lassen, dass ich jetzt alles nur meinem Mann überlassen würde.
Ja.
Finde aber, wir hatten so eine ganz gute Aufteilung eigentlich. Also jeder hat so ein bisschen die Sachen, wo man weiß, das kann der andere vielleicht ein bisschen besser. Mein Mann hat zum Beispiel die Einladung gestaltet. Ich habe dann den Text geschrieben. Mhm. Also solche Sachen, die wir dann zusammen machen. Ein bisschen Sorge hatte ich erst. Wir haben eine freie Trauung, wie gesagt, und haben eben uns eine Traurednerin ausgesucht, mit der man dann natürlich auch viel vorher spricht. Und dann geht es auch darum zu erzählen, wie man sich kennengelernt hat. Und unsere Kennenlerngeschichte haben wir jetzt schon so oft erzählt. Wir sind jetzt schon 11 Jahre zusammen.
Ja.
Und kennen uns eben schon sehr lange, schon seit der Schule, sind in die 5. Klasse zusammengegangen und dann sagen alle, süß. Oh, wie schön.
Ja.
Und mein Mann konnte das irgendwann nicht mehr hören und hat dann eine Zeit lang das total ungern erzählt. Und da war ich ein bisschen gespannt auf diesen Termin mit der Traurednerin, weil ich dachte, ah, jetzt kommt es bestimmt so rüber. Ne? Nur die Braut erzählt, der Bräutigam sitzt so still daneben und ist so, ja. Und da war ich total positiv überrascht, weil diese Traurednerin es geschafft hat, aus meinem Mann das alles rauszuholen. Und er hat mit einer Begeisterung auch erzählt und viel über unsere Beziehung erzählt und auch, wie wir uns kennengelernt haben. Und ich musste eigentlich kaum was sagen.
Perfekt.
Und saß daneben und habe selber total gespannt zugehört, wie er das so formuliert. Also das war auch ein total schöner Termin für uns.
Ja, schön. Und spricht ja auch für eure Traurednerin, wenn sie es geschafft hat, das so ein bisschen rauszukitzeln. Ein Thema, um das man bei einer Hochzeitsfeier nicht drumherum kommt, sind ja die Kosten. Emily, wie oft habt ihr schon eure Budgetgrenze nach oben geschraubt?
Bisher zum Glück nur einmal.
Sehr gut.
Ja, mir ist das Thema Kosten schon viel durch den Kopf gegangen, weil man muss sich einfach überlegen, was ist einem dieser eine Tag wert.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel auch bei dem Standesamttermin, den wir ja schon hatten, habe ich einfach gemerkt, wie sehr dieser Tag an einem vorbeirauscht. Also man ist so aufgeregt und nervös und aber im positiven Sinne auf jeden Fall, dass aber im Nachhinein alles total schnell an einem vorbeizieht. Am nächsten Tag war ich fast ein bisschen traurig, dass alles schon wieder rum ist. Und in dem Verhältnis dachte ich mir so, gut, das wird bei dem nächsten Tag eben auch so sein, also bei der Feier. Und dann war ich ganz froh, dass wir eben eher mit kleinem Budget planen, weil das für mich einfach ja diese Verhältnismäßigkeit nicht ausmacht, dass man für einen Tag so viel Geld bezahlt. Ich weiß nicht, hast du mal recherchiert, wie viel Geld so eine Hochzeit gerade im Moment so kostet?
Ich selbst tatsächlich nicht. Ich hatte natürlich so das Budget, was wir ausgegeben haben im Kopf und man kennt es so ein bisschen von den Freundinnen, von den Freunden, die haben auch erzählt, was die so ausgeben würden. Und ich dachte ja schon, dass wir ja nicht gerade wenig ausgegeben hätten für unsere Hochzeit. Aber als ich dann Melanie Goldberg, die Hochzeitsplanerin hier aus Hamburg, gefragt habe, wie viel Paare denn wirklich bereit sind für diesen einen Tag zu zahlen, musste ich doch schlucken.
Das sind schon mittlere 5-stellige Beträge mittlerweile. Ja, wow. Und die sind jetzt in den letzten Jahren, ist es auch um die Hälfte nochmal gestiegen. Was so vor 3-4 Jahren so die 30.000 Euro Hochzeit war, ist jetzt die 45.000 Euro Hochzeit. Das ist einfach so, weil Personalkosten sind gestiegen, Lebensmittelkosten sind gestiegen.
Okay, das heißt, man hat einmal die Preisentwicklung generell, was wir ja alle auch so im Alltag spüren. Hast du aber auch den Eindruck, dass es auch einfach daran liegt, dass die Menschen dieses Fest einfach noch toller gestalten wollen und deshalb sagen, okay, gut, ich nehme noch mal 1.000er mehr oder sowas, um halt noch das und das extra zu haben?
Ja, definitiv. Es muss noch nicht mal so wahnsinnig pompös sein für 50.000 Euro. Wir haben durchaus auch Budgets, die sind dann sechsstellig. So, das geht auch. Das ist dieser eine Tag und da wird dann auch gerne mehr ausgegeben.
Wie war das zu deiner Anfangszeit, so vor 20 Jahren, von den Preisen her oder von den Budgets, die die Leute dann auch sich gesteckt haben für so eine Hochzeit?
Die waren aus damaliger Sicht auch schon hoch, aber natürlich deutlich niedriger als jetzt. Das fing dann so an mit 15.000, 20.000 Euro und jetzt sind wir ja beim Doppelten. Und damals, ja, soziale Medien gab es gar nicht. Google war nicht sortiert. Also da war nichts mit, ich guck mal hier, ich guck mal da. Mein einziger Referenzwert ist die Feier von Freunden. So, und dann nehme ich nicht den Saal, sondern anderen. Also das war natürlich was ganz, ganz anderes.
Glaubst du, dass Brautpaare ja manchmal zu sehr damit beschäftigt sind, diesen Tag für andere schön zu gestalten, statt in erster Linie für sich selbst?
Ja, das merkt man schon, dass es immer darum geht, so was essen unsere Gäste gerne, wie mögen es die Gäste am liebsten. Und ich versuche sie dann schon daran zu erinnern, so was mögt ihr denn? Jetzt versucht ihr es gerade allen recht zu machen, sei es die Sitzordnung, sei es die Essensauswahl, sei es die Getränkeauswahl. Und da gucke ich schon, dass es auch den Paaren am Ende entspricht und dass alle am Ende natürlich eine schöne Zeit haben.
Ich bin gerade gedanklich noch mal ganz kurz hängen geblieben bei dem Satz, es muss nicht so wahnsinnig pompös sein für 50.000 Euro.
Ja, wie kann es nicht pompös sein für 50.000 Euro?
Ja, also es ist wirklich viel Geld. Aber da sieht man eben das, was du auch erzählt hast. Es ist immer im Endeffekt eine individuelle Entscheidung, wie viel bin ich bereit, halt in diesen Tag zu investieren. So. Und ich glaube auch, dass man es mit kleinerem Besteck auch sehr schön gestalten kann. Aber dass manch andere eben sagt, okay, ich möchte es halt ganz exklusiv haben. Ja, und dafür muss man dann doch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
Ja, ich fand deine Frage total gut, ob man das für sich oder für andere eben gestaltet. Mhm. Weil das versuche ich mich wirklich bei jeder Ausgabe, sag mal, bei jeder größeren Ausgabe zu fragen. Ja. Mache ich das jetzt gerade für mich, weil ich es total toll finde? Oder habe ich im Kopf, wie finden die anderen wohl meine Hochzeit? Und dann gibt es eben so Sachen, ich habe ja schon gesagt, für die Location geben wir jetzt kein Geld aus, für ein Buffet geben wir nicht viel Geld aus. Das waren so Sachen, wo ich es bei dem Buffet eben auch schön finde, wenn andere was mitbringen und wo wir eben so ein bisschen sparen. Also wir brauchen jetzt kein Schloss, auf dem wir heiraten. Ja. Ich finde es im familiären Rahmen auch total schön. Klar, die Möglichkeit hat auch nicht jeder. Also ich habe auch Glück, dass ich das nutzen kann.
Ja,
das und
stimmt.
Deswegen nutze ich es auch gerne. Und bei anderen Sachen, wie zum Beispiel eben eine Traurednerin, die kostet auch relativ viel Geld. Ich habe ja schon gemerkt, dass sie es wert ist, wie gesagt. Das ist dann sowas, wo ich gesagt habe, oh nee, das wünsche ich mir schon sehr, das gönne ich mir auch. Und ich habe da Freude dran, da so eine Zeremonie nochmal zu haben und wirklich den Moment zu feiern. Und das ist dann eben eine Ausgabe, die ich auch gerne mache. Und so versuche ich da so ein bisschen Prioritäten zu setzen, auf jeden Fall.
Richtiges Stichwort, glaube ich, auch dieses Prioritäten setzen. Das ist etwas, das habe ich auch so im Laufe der Hochzeitsvorbereitung gelernt, da wirklich zu sagen, hey, es ist unser großer Tag, der Tag von mir und von meinem Mann. Und da müssen wir einfach gucken, was ist für uns wirklich am wichtigsten und was liegt uns auch so am Herzen. Und ich finde, da lehnt ja auch die Frage an, wozu machen wir das? Du hast es eingangs auch schon gesagt, warum heiraten wir überhaupt?
Ja.
Für uns, also für meinen Mann und mich, war das auch einfach deshalb, weil wir gesagt haben, es hat für uns nochmal eine andere, eine größere Bedeutung, wirklich vor unseren Freundinnen, vor der Familie zu sagen, wir wollen uns zueinander bekennen und wir möchten diesen Ehebund eingehen. Wir wollten auch unbedingt eine kirchliche Trauung. Wir sind beide christlich und deswegen war es uns auch nochmal wichtig, einfach diesen Ehebund vor Gott zu schließen und halt zu sagen, wir sagen nicht nur so untereinander, okay, wir sind zusammen und bleiben zusammen, sondern wirklich zu sagen, okay, wir geben uns dieses Versprechen auch, dass wir füreinander da sind und dass wir einen Bund gemeinsam schließen. So, das war uns wichtig. Aber wie ist das bei euch? Warum habt ihr euch überhaupt dazu entschieden zu heiraten?
Ganz ehrlich, ich hatte Bock auf die Feier.
Auch ein legitimer Grund.
Ja. Also zum Beispiel kirchlich werden wir nicht heiraten, weil mein Mann nicht in der Kirche ist. Ich bin es zwar, aber auch da, es muss zum Paar passen. Ja. Und ich weiß, für ihn wäre das komisch. Das spielt in seinem Leben keine große Rolle, dann kirchlich zu heiraten.
Ja.
Deswegen eben die freie Trauung. Und ich finde es einfach ein schönes Ereignis, um seine ganzen Leute, mit denen man sich wohlfühlt, einzuladen und das zu feiern.
Ja.
Und es ist auch so, dass wir schon lange, wie gesagt, wir sind jetzt schon 11 Jahre zusammen. Wir gehen schon lange davon aus, dass wir das auch langfristig so machen wollen.
Ja, genau.
Aber ja, ich finde es einfach ein schöner Anlass, um Leute einzuladen, um gemeinsam zu feiern. Und es ist ja auch irgendwie bei mir jetzt zumindest die erste große Feier, die ich selbst ausrichte. Also
stimmt,
klar, den 18. Geburtstag hat man mal größer gefeiert, aber nicht in dieser Größenordnung. Ja, und auch das, wie gesagt, macht mehr Spaß, als ich vorher gedacht hatte. Mhm. Also die Vorbereitungen sind echt auch mit sehr viel Vorfreude verbunden. Ja. Und das ist auch echt eine schöne Erkenntnis, die ich gesammelt habe.
Auch so Thema Brautkleid, wo du gerade auch sagtest, ne, du hattest Lust, einfach ein Fest zu feiern. Man hat ja auch schon ein bisschen Lust, auch mal ein etwas besondereres Kleid anzuziehen. Ne? Also gerade wir als Braut. War das bei dir auch sowas, wo du gesagt hast, hast du schon auch Bock drauf, mal so ein Brautkleid anzuprobieren?
Ja, schon auf jeden Fall. Mhm. Also auch da habe ich so ein bisschen über die Kosten wieder nachgedacht und dachte, okay, wie viel ist mir jetzt so ein Brautkleid wert? Das ist ja auch wirklich von bis.
Ja.
Wir können ja auch mal konkreter über Kosten sprechen. Also ich habe mir so gedacht, bis 1000 Euro und in mehr würde ich mich nicht wohlfühlen, es dann nur für einen Tag zu tragen. Mhm. Ich glaube, dann würde ich den ganzen Tag denken, oh Gott, ich ziehe das jetzt nur einmal an, das hat irgendwie 5000 Euro gekostet, wie kann ich sowas tun? Mhm. Ist einfach nicht meine, meine Art und Weise, an Sachen ranzugehen. Und habe dann mir aber den passenden Laden rausgesucht, wo Kleider, ich glaube, bis 800 Euro haben sie da.
Ja.
Das heißt, ich konnte dann da alles aussuchen. Und da hatte ich schon auch sehr viel Spaß dran und habe auch ein tolles Kleid gefunden, hatte da auch schöne Momente. Und ich freue mich auch sehr darauf, den ganzen Tag dieses Kleid tragen zu können, muss ich schon sagen. Wie war es bei dir?
Ähnlich, also ich hatte für mich auch eine Grenze gesetzt, das waren 1500, wo ich so gedacht habe, okay, ich glaube, das ist so ein Budget, da komme ich ungefähr mit dem hin, was ich mir vorstelle. Was ich lustig fand und ich glaube, dass es vielen Bräuten so geht, ist, dass es am Ende dann doch optisch was anderes wird, als das, was ich mir ursprünglich überlegt hat.
Ganz genau so war es bei mir.
Also es sah dann am Ende doch ein bisschen ausladender aus, als ich das angenommen hatte. Aber es war trotzdem wunderschön und ich glaube, es ist schon, also ich habe jetzt nicht geweint oder sowas. Manche haben dann ja auch diesen Brautkleid-Moment, wo sie dann in Tränen ausbrechen, was auch süß ist und schön emotional. Aber ich hatte auch ohne Tränen einfach das Gefühl, ja, ich glaube, das ist mein Kleid. Und so fühle ich mich wohl und vor allem fühle ich mich den ganzen Tag darin wohl. Das ist ja auch immer die Frage. Und von daher war es dann für mich auch okay. Ich glaube, am Ende waren es 1600, also 100 Euro über dem Budget. Yeah. Dann habe ich gesagt, okay, das geht noch klar, da machen wir einen Haken hinter und das Kleid ist dann meins. Das war dann ganz schön. Hochzeit, ja, ein großes, für manche vielleicht auch eher kleines, aber in jedem Fall ein sehr interessantes Thema. Und wir hatten ja wirklich viele, viele interessante Themen hier bei uns in unserem Podcast. Von daher, liebe Emily, lass uns nochmal auf 3,5 Jahre Familientreffen zurückschauen. Und das machen wir nicht allein, sondern das machen wir zusammen mit Verena und Ole, die auch schon einige Podcast-Folgen hier für Familientreffen gemacht haben.
Kann man so sagen, ne,
ja,
Ole?
Auf jeden Fall.
Ja, was ist euch besonders im Kopf geblieben aus dieser Zeit?
Wo wir gerade zusammen sitzen, ich glaube, mir wird im Kopf bleiben diese letzte Folge. Wir haben eben draußen gesessen und hatten sehr, sehr viel Spaß, euch zuzuhören. Und da kamen auch ganz viele Erinnerungen hoch an die eigene Hochzeit und so weiter und so fort. Aber wo ich Emily hier gerade mir gegenüber sitzen sehe, ich kann mich auch noch sehr gut dran erinnern. Wir hatten eine, finde ich, sehr spannende Folge aufgezeichnet, wo du erzählt hast über deine vegane Ernährung. Ja, was ist vegan? Man isst Tiere, aber eben nur solche, die man selbst erlegt hat. Du bist ja auch ausgebildete Jägerin, hast das grüne Abitur.
Ja.
Und wir haben uns gerade gefragt, wie ist es eigentlich bei deiner Hochzeit? Was kommt da eigentlich auf den Tisch?
Ja, ich werde hoffentlich für ein wildes Spanferkel sorgen. Es wird also Fleisch geben, Wild geben. Und dazu ist dann auch praktisch, dann können die anderen eben klassische Beilagen mitbringen, ne? Nudelsalaten, Kartoffelsalaten, Baguette. Und dann gibt's natürlich auch noch ein paar, die vegetarisch, vegan sind. Und da ja jeder selber was mitbringt, lässt sich das dann, glaube ich, unter den Leuten ganz gut organisieren. Aber genau, Wild ist auf jeden Fall eingeplant.
Ja, an die Folge erinnere ich mich auch noch gut. Die war echt toll, aber ich erinnere mich auch, Marika, an deine Work-Life-Balance-Folgen.
Ach, stimmt, ja.
Und an das Interview mit der Miss Germany. Also wir haben ja auch viel so Generationenthemen gemacht. Mhm. Fand ich super spannend.
Ja.
Und eigentlich alles, was zum Leben dazugehört. Ne? Eine der ersten Folgen ging über schwere Geburten. Wir haben auch das Familientrauerhörbuch besprochen für Eltern, die sich ganz früh von ihren Kindern verabschieden müssen. Also die Spannbreite war doch sehr groß.
Ja.
Und ja, es war sehr beeindruckend. Ole, ich denke auch noch an deine Männerrunde hier mit deinen drei in Corona.
Stimmt, richtig.
Wir haben ja auch viel in Corona produziert, dann wirklich mit Abstand und Masken und konnten gar nicht so zu den Leuten gehen, aber es haben es dann doch irgendwie wieder geschafft. Hm?
Wir saßen in unterschiedlichen Räumen, ja.
Ja, genau.
Kann sich gar nicht mehr richtig vorstellen irgendwie.
Ja, das
kommt
Gott sei Dank
so weit weg.
Wie schön, dass das vorbei ist.
Mhm. Ja. Bei dir, Emily, was ist dir noch so im Kopf geblieben?
Ich erinnere mich vor allem noch an die Folge zu Trans bei Kindern, weil ich da sehr viel Zeit damit verbracht habe, eine Interviewpartnerin zu finden. Das war, glaube ich, auch eine der aufwendigsten Recherchen, so wenn es darum geht, Interviewpartner zu finden oder Menschen zu finden, die gerne erzählen. Ja, und das Gespräch dann auch mit ihr hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Also mit welcher Selbstsicherheit, aber auch Lockerheit sie über das Thema berichtet hat, das hat mir viel Spaß gemacht.
Wo du gerade auch so InterviewpartnerInnen sagst, das finde ich ist sowieso bei allen Folgen immer toll gewesen, dass die Leute sich so geöffnet haben. Also man hatte wirklich am Ende das Gefühl, man sitzt mit den Leuten entspannt am Tisch, wie mit der Familie, mit FreundInnen. Mhm. Und die erzählen einfach so ganz ehrlich und offen. Das hat man ja sonst auch nicht immer so im Alltag. Und ich fand schön, dass sie bereit waren für Familientreffen, sich da so zu öffnen. Zum Beispiel, ich hatte eine Folge, die war für mich persönlich auch eine besondere Folge. Das war die zum Thema Alopecia areata. Die habe ich mit dir zusammen, Ole, gemacht.
Richtig,
also
ja.
Zum Thema kreisrunden Haarausfall, nachdem ich selbst davon betroffen war und einfach durch die Recherche auch ganz viel dazugelernt habe. Also auch ganz viel erfahren habe und dachte, oh, wusste ich noch gar nicht, jetzt weiß ich mehr über meinen Körper. Aber auch da war es super ermutigend und inspirierend, eben auch andere Menschen zu hören und zu erfahren, wie gehen die mit dieser Krankheit um und wie haben sie zum Teil auch ihr Leben ganz umgekrempelt und machen jetzt Dinge, die ja ihnen besser tun oder wo sie sagen, das tut ihrem Körper jetzt besser. Ich hatte aber auch, ich glaube, das war meine zweite Folge hier beim Familientreffen, also noch relativ frisch dabei im Team. Und da hatte ich eine Folge zum Thema Familienleben mit Behinderung. Und da durfte ich eine junge Mutter sprechen, die an einer Netzhauterkrankung, Morbus Stargardt heißt die, erkrankt ist und dadurch nur noch 10% Sehvermögen hat. Und die ist gerade ganz frisch Mutter geworden und hat dann so ein bisschen erzählt, wie das dann so ist mit dem kleinen Kind, wie sie das Kind dann füttert oder auch wickelt und ja, wie sie eben auf andere Weise versucht, diesen Mama-Alltag dann auch zu handeln. Und dann war ich zu Hause, das war auch mal einer der Folgen, wo ich dann auch eine Familie dann zu Hause besucht habe, ist der Sohn, der hat eine Autismus-Spektrum-Störung. Und da fand ich es auch richtig schön zu sehen, klar auf der einen Seite die Herausforderung, die die Familie im Alltag hat, aber eben auch zu sehen, mit wie viel Spaß und mit wie viel Freude und so einer positiven Energie diese Familie einfach zusammenlebt und eben auch diese Herausforderungen meistert. Und das fand ich toll, dass wir einfach im Familientreffen da die Möglichkeit hatten, so viele verschiedene Themen abzudecken. Also
ja,
wirklich,
und
ich
muss auch noch ganz herzliche Grüße von einigen bestellen.
Ja.
Also von wegen Interviewpartnerinnen und Partnern müssen wir, glaube ich, unbedingt noch zu Astrid nach Lübeck grüßen, die heute keine Zeit hatte, weil die hat wirklich unglaublich viele Menschen direkt ans Mikro bekommen. Mhm. Und zum Beispiel die Wechseljahresfolge, die sie gemacht hat, das war jetzt eine der erfolgreichsten. Also lauter schöne Folgen.
Mhm.
Und Julia wollte ja heute da sein und hat vor einer Woche ihre kleine Tochter Lotta bekommen.
Yay,
und lässt
ja
auch herzlich grüßen. Und Charlotte hat noch aus Indien geschrieben, die war bei den ersten Folgen dabei, die ist ja jetzt Korrespondentin. Und hat gerade eine Woche frei und geht Trekking. Also ist natürlich auch schön, aber herzliche Grüße auch von ihr.
Genau, wir grüßen auch ganz lieb.
Auf jeden Fall.
Und vor allen Dingen hoffen wir, dass das Familientreffen nicht nur uns, sondern vor allem euch, die ihr zugehört habt, spannende Einblicke wirklich in die unterschiedlichsten Themen unserer Gesellschaft, unseres Lebens gegeben haben. Vielleicht auch den ein oder anderen neuen Blickwinkel aufgetan haben, aber euch vor allen Dingen ja informiert und zum Austausch angeregt und motiviert haben, wenn es Themen gab, die euch vielleicht selbst betroffen haben oder in eurem Umfeld relevant waren. Besonders hoffen wir, dass ihr mit uns in jeder Folge eine gute Zeit hattet, so wie wir es alle mal hatten.
Unbedingt, ja.
Und wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
Familientreffen. Ein Podcast von NDR Info. Diesen und alle anderen Podcasts des NDR findest du in der ARD Audiothek. Jederzeit das Beste hören.